Fütterung von Hunden und Katzen kann manchmal ein bisschen kompliziert werden. Nicht, dass das erstmal ein wirklich kompliziertes Thema ist, klar. Am Ende ist es auch eine Wissenschaft. Aber für einen selbst ist es meistens erst einmal kompliziert, weil man sich damit befasst, wenn man muss. Also wenn es einen konkreten Anlass gibt, wenn es ein ganz konkretes Problem gibt, vor dem man steht und wo die Fütterung beteiligt ist. Normalerweise ist Fütterung Selbstläufer. Aber wenn es darum geht, ein erkranktes Tier zu versorgen, wenn man es mit Allergien oder Unverträglichkeiten zu tun hat, dann muss man was ändern. Und dann hat man oft einen gewissen Zeitdruck und einen gewissen Leidensdruck. Und deswegen fängt man dann natürlich an zu recherchieren und man fragt Leute und stößt auf ganz viele unterschiedliche Informationen und auf sehr viele Meinungen. Und das betrifft einen besonders häufig, wenn es um den Bereich BARF, also Rohfütterung von Hunden und Katzen geht. Deswegen ist dieser Podcast nicht nur für alle, die gerade anfangen zu barfen, sondern auch für alle, die schon seit vielen Jahren rohfüttern. Genauso wie alle, die einfach Lust auf dieses Thema Fütterung und Ernährung haben. Ich bin Ute Wadeen, ich bin Tierheilpraktikerin und Tierernährungsberaterin für Hunde und Katzen. Und dieses Mal möchte ich so ein bisschen auf Begrifflichkeiten eingehen, mit denen man immer wieder zu tun hat. Sowohl beim Barfen, also bei der Rohfütterung, als auch im Bereich Fertigfutter. Das sind so Begrifflichkeiten wie Monoprotein, getreidefrei, kaltgepresst, Insektenprotein. Das sind alles so Begrifflichkeiten, die in den letzten Jahren eine bestimmte Bedeutung bekommen haben und auf die man auch immer wieder stößt. Und wenn man auf etwas immer wieder stößt und immer wieder von beispielsweise getreidefrei liest, dann möchte man natürlich doch irgendwann wissen, naja, muss ich mich damit beschäftigen? Ist das was, wo ich mit dich die Fütterung vielleicht besser gestalten kann? Ist das schlimm, wenn ich nicht getreidefrei fütter? Und man hat auch so ein bisschen den Eindruck, dass viele dieser Begriffe wirklich vom Marketing her einfach gepusht werden. Also, dass vieles so ein bisschen aus einem Marketinggedanken heraus auch lanciert wird und deswegen dann aber natürlich trotzdem die Frage da ist, muss ich mich damit befassen? Gucken wir ruhig mal zuerst auf diesen Begriff getreidefrei. Also wenn man den liest, dann ist es ganz häufig so, dass der in einem Kontext steht, wo man dann denkt, das ist die bessere Form der Fütterung, also dass das etwas Besseres ist als beispielsweise getreidehaltige Fütterung. Und da muss man aber ganz klar sagen, es kommt darauf an. Denn am Ende geht es um die Menge, die im Futter ist. Und es geht darum, welches Getreide verwendet wird. Katzen beispielsweise brauchen als Energielieferant keine Kohlenhydrate. Für die ist das total überflüssig. Die brauchen Ballaststoffe, damit der Darm gut funktioniert und damit die Verdauung und der Kotabsatz richtig läuft. Aber ansonsten brauchen die keine Kohlenhydrate. Beim Hund ist das ein bisschen anders, weil der Energie aus Kohlenhydraten verwerten kann. Aber es ist eben immer auch abhängig davon, wie viel meiner Fütterung besteht tatsächlich aus Getreide. Denn ein Getreide liefert so erstmal nichts außer Energie. Nichts Wesentliches. Das, was wirklich viele Inhaltsstoffe hat, wie Vitamine und auch viele Spurenelemente, das sind die Innereien, wovon ich viel, viel weniger brauche als von Getreide, um irgendeinen Bedarf zu decken. Also da bräuchte ich schon wahnsinnige Mengen Getreide, davon abgesehen, dass da gar nicht alles drin ist, was in den Innereien drin ist. Also wenn ich Getreide und Innereien beispielsweise gegenübersetze, dann wären Innereien der viel wesentlichere Faktor in der Fütterung, egal ob fertig oder roh, als Getreide. Aber trotzdem kann man natürlich Getreide füttern. Es gibt Hunde, die wirklich unter Getreide, also Kohlenhydraten, auch ein bisschen runterlaufen und die auch einen hohen Energieumsatz haben, für die das gut ist, für die man eben auch vielleicht nicht über Fett arbeiten kann oder eine wahnsinnig hohe Futtermenge arbeiten kann. Und dann ist es mit Getreide ein bisschen einfacher. Es kommt aber wirklich auch darauf an, welches Getreide. Also wenn man eben jetzt Getreide wählt, dann ist es schön, wenn man eine nährstoffreiche Getreidesorte wählt oder eine Pseudogetreidesorte. Das sind Getreidesorten, die eigentlich gar nicht wirklich biologisch unter diesen Begriff Getreide fallen. Das sind zum Teil Gräser beispielsweise, aber sie werden eben so in der Fütterung, in der Ernährung unter dem Begriff Getreide geführt und deswegen Pseudogetreide. Sie haben ähnliche Eigenschaften, aber sie gehören eigentlich gar nicht dazu. Heißt also, selbstverständlich kann bei Hunden ein passender kleiner Anteil in der Fütterung aus hochwertigem Getreide oder Pseudogetreide, Hirse, Buchweizen, Amaranth bestehen, ist überhaupt gar kein Problem. Wenn der Hund das verträgt, das ist die Grundvoraussetzung. Alles andere hängt eben wirklich vom Einzelfall ab. Und davon, ob man das selber füttern möchte oder eben nicht. Beim Hund gab es natürlich auch jetzt wieder vor kurzem die Diskussion, ob Getreide eine DCM verursachen kann. Das ist eine Herzerkrankung beim Hund. Da ist man aber nicht zu einem abschließenden Ergebnis gekommen. Beziehungsweise auch hier muss man das differenziert betrachten. Ich habe dazu einen Blogartikel geschrieben, also wenn das Thema weiter und näher interessiert, der kann auf www.barf-blog.de den kompletten Artikel lesen und findet da auch noch weitere und tiefergehende Informationen zu dem Thema. Ähnlich ist es beim Begriff Monoprotein, wo man auch ein bisschen differenzieren muss. Eigentlich kommt der Begriff aus dem Fertigfutterbereich. Man findet aber zum Teil eben, weil er im Fertigfutterbereich so geprägt ist, auch manchmal Fragen, die sich dann auf Rohfütterung oder selbstgekochte Fütterung beziehen, ob Monoprotein beispielsweise sinnvoll ist. Und im Fertigfutter meint es einfach, dass zum Beispiel in einer Dose wirklich nur ein einzelnes Protein von einer Tierart verwendet worden ist. Also dass alles, was in dieser Dose ist, beispielsweise wirklich vom Rind oder vom Huhn oder vom Wild oder sonst irgendwas stammt. Und dann darf das ganze Ding Monoprotein heißen. Das heißt also, man kann als Verbraucher sicher sein, dass da nur eine Tierart verwendet worden ist. Und das ist für die meisten Hunde und Katzen jetzt erstmal gar nicht so spannend. Aber anders sieht das natürlich aus, wenn man einen Hund oder eine Katze mit Allergien und Unverträglichkeiten hat und man weiß, das Tier reagiert vor allem auf Huhn oder auf Pute, dann muss ich natürlich sicher sein können, wenn ich ein Fertigfutter wähle, dass das nicht in dieser Dose ist, die ich da auswähle. Und was natürlich auch immer schön ist, ist, dass man wirklich weiß, was drin ist. Also manchmal hat man sehr unklare Deklaration, wo dann eben nur diese typische 4%-Regelung greift. Das heißt also, man hat eine sogenannte geschlossene Deklaration. Da ist gar nicht weiter erläutert, welche Tierarten da drin sind. Das heißt da nur Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse beispielsweise, davon 4% vom Huhn oder so. Dann muss aber am Ende wirklich nur ganz wenig vom Huhn drin sein, nämlich diese 4%, damit das Ding Huhn heißen darf. Und wenn man dann wirklich mal eine Ausschlussdiät machen muss, dann hat man ganz viele Fragezeichen, weil normalerweise füttert man bei einer Ausschlussdiät eine Tierart, die vorher noch nie gefüttert worden ist. Und wenn ich aber gar nicht weiß, was eigentlich in diesen ganzen Dosen drin war, die ich da gefüttert habe, dann ist das, wenn man beispielsweise jetzt zum Ernährungsberater geht und fragt, was mache ich jetzt? Und der Ernährungsberater fragt zurück, welche Tierart wurde denn noch nie gefüttert, die nehmen wir, dann kann man da wahrscheinlich gar nichts zu sagen, weil man es einfach wirklich de facto nicht weiß. Es besteht aber ansonsten keine echte ernährungsphysiologische Notwendigkeit, dass man jetzt Monoprotein füttert. Ich würde immer sagen, dass es sinnvoll ist, eine gut deklarierte Dose zu füttern, also dass man wirklich genau weiß, was drin ist. Aber wenn man es nicht mit Allergikern oder Unverträglichkeiten zu tun hat, dann ist es so erstmal gar nicht weiter entscheidend. Dann können in einer Dose ruhig auch zwei Tierarten gemischt sein oder auch beim Barfen. Es besteht keine Notwendigkeit, wenn man vorportioniert, dass man da nur eine Muskelfleischsorte nimmt oder dass man nicht Wildinnereien mit Lammfleisch kombinieren kann oder so. Wichtig ist immer, dass das Tier das verträgt und dass man auch weiß, was man füttert. Aber wenn eben wirklich klar ist, dass das Tier kein Lamm verträgt oder kein Wild verträgt, dann brauche ich natürlich diese Information und dann ist Monoprotein eine gute Sache. Nur es ist nicht so, dass es leichter verdaulich ist, weil es Monoprotein ist oder so. Also das ist davon wirklich ganz abgesehen. Ich habe vorhin auch den Begriff kaltgepresst genannt. Das ist ein Begriff, der wirklich nur aus dem Bereich Fertigfutter und zwar genauer aus dem Trockenfutterbereich kommt. Der taucht weder beim Barfen auf, da wird nichts kalt gepresst und auch nicht beim Dosenfutter, also beim Nassfutter, weil auch da entsteht zwar irgendwo ein Druck, aber das hat mit Pressung tatsächlich nichts zu tun. So, sondern es geht eigentlich darum, dass die Zutaten normalerweise eher bei hohen Temperaturen gepresst werden. Da hat man unterschiedliche Verarbeitungsweisen und Verarbeitungsmöglichkeiten. Und irgendwann hat man halt gesagt, wenn das Ganze eben lange sehr hoch erhitzt wird in einem Extruder, dann kann es natürlich irgendwo nicht mehr so viele Nährstoffe beinhalten, weil es ist dann sozusagen totgekocht. Und dann kam so die Welle mit dem kaltgepressten Futter, wo man eben zwar die einzelnen Komponenten vorher erhitzt hat, das muss, weil es eben auch eine gewisse Sicherheit bieten muss, so ein Futter. Ja, es können natürlich sonst zu einer Keimbelastung kommen, das heißt also, die einzelnen Komponenten sind durchaus schon mal hoch erhitzt, aber sie werden dann bei niedriger Temperatur, als es normalerweise der Fall ist, dann zu Pellets gepresst. Das ist der Unterschied. Ein Unterschied zwischen Extruderfutter und kaltgepresstem Futter liegt auch in der Art und Weise und der Fähigkeit, Wasser zu binden, Feuchtigkeit zu binden. Und das betrifft dann natürlich auch den Magen bzw. den Darm. Extruderfutter, also diese ganz normalen Pellets, die man kaufen kann, das sind die allermeisten Trockenfuttersorten. Wenn man die mal so in Wasser legt, da gibt es auch im Internet 1000 Fotos von Experimenten und auch YouTube, die das mal gemacht haben, kann man sich mal angucken. Dieses Extruderfutter, das quillt schon deutlich auf und das braucht wirklich lange, bis das zerfällt und seine Form verliert. Das steht da, ich habe das auch mal gemacht, also das steht deutlich über 24 Stunden, bis das seine Form verliert. Bei kaltgepresstem ist es anders, das zerfällt eher. Das nimmt also nicht so viel Feuchtigkeit auf, sondern unter Zugabe oder unter Einfluss von Wasser quillt das zwar auch ein bisschen, aber das zerfällt dann sozusagen in seine Einzelbestandteile. Jetzt muss man sagen, dass es auch hier wieder darauf ankommt, was verträgt das Tier. Denn dieses hohe Erhitzen im Extruder kann den Vorteil haben, dass die einzelnen Futterbestandteile besser aufgeschlossen sind und da kommt es eben wirklich darauf an, wie ist dieses Trockenfutter überhaupt zusammengesetzt. Wenn die Zusammensetzung jetzt nicht super gut ist und viele eher schwer verdauliche Inhaltsstoffe drin sind, dann ist das von Vorteil, wenn das eigentlich so lange wie möglich gekocht wird, damit das relativ gut aufzuspalten ist im Magen und im Darm. Und da kann man auch nicht irgendwas pauschal sagen, weil letztendlich gibt es unglaublich viele Trockenfutter, die alle eine unterschiedliche Zusammensetzung haben, unterschiedliche Inhaltsstoffe haben, die unterschiedliche Zusatzstoffe haben. Und deswegen ist das pauschal eben nicht zu sagen, das eine ist besser, das andere ist schlechter, sondern auch hier, es geht wieder darum, was frisst der Hund, was verträgt der Hund. Oder wie immer, was passt am besten zu den Bedürfnissen des Tiers und aber auch vielleicht zu meinen eigenen Ansprüchen, die ich an mein Futter habe. Und dann vielleicht noch abschließend 2, 3 Gedanken zum Thema Insektenprotein. Das ist in den letzten Jahren verstärkt im Tierfutter populär geworden, vor allem aus ökologischen Gründen. Das heißt also, man weiß natürlich, dass Fleischproduktion nicht unbedingt ressourcenschonend ist, sondern ressourcenintensiv. Es wird viel Energie verbraucht, viel Wasser verbraucht und so weiter. Wir haben eine hohe CO2-Bilanz und man versucht eben Wege zu finden, wie man das unter Umständen so ein bisschen drücken kann. Und Insekten sind da eben etwas, was dann vermehrt aufgetreten ist. Die andere Seite sind Allergiker. Da ist es so, dass natürlich Insektenprotein nochmal einen anderen Stellenwert hat. Einfach deswegen, wenn Tiere sonst nichts vertragen, dann kann das eine gute Alternative sein. Also dann hat man manchmal gar nicht mehr so viele Möglichkeiten, was überhaupt noch gefüttert werden kann. Was man allerdings im Hinterkopf behalten sollte, ist, dass es zur Fütterung von Insektenprotein sehr wenig Langzeitstudien gibt. Eigentlich gar keine. Oder zumindest nicht so, wie man sich das wünschen würde. Das heißt also, man weiß zwar, dass Insekten eine andere Aminosäurezusammensetzung haben, eine andere Proteinzusammensetzung haben, als das ein Säugetier hat. Dass es also nicht 1:1 vergleichbar ist. Aber man weiß nicht, wie sich das langfristig auswirkt. Das heißt also, gerade bei Katzen, die ja wirklich einen sehr spezifischen Aminosäurenbedarf haben, die auf wirklich spezielle Aminosäuren ausgelegt sind, da weiß man einfach nicht, wie sich das wirklich dann langfristig verhält, wenn man nur Insekten füttert. Deswegen sind zum Beispiel bei einigen Insektenfuttern für den Katzenbereich dann auch normale Tierarten dazugemischt. Das heißt also, dass man kein reines Insektenfutter hat, sondern eine Kombination. Und auch beim Hund muss man das abwarten, wie es sich entwickelt, was es für Erkenntnisse gibt, ob das in irgendeiner Form Auswirkungen hat auf die Gesundheit, auf die Darmflora und so weiter, das weiß man nach jetzigem Stand der Dinge tatsächlich nicht. Es passiert offensichtlich so erstmal nicht. Also man kann sagen, dass man über einen längeren Zeitraum auch Insektenprotein verfüttert. Das tut man häufig bei Allergikern, eben weil es da oft eine Möglichkeit ist, um überhaupt füttern zu können. Aber man muss eben dazu sagen, es ist eine Momentaufnahme. Das ist das, was man zum aktuellen Zeitpunkt sagen kann. Und das ist eben auch manchmal leider nicht so einfach, da so eine Kausalkette herzustellen. Also wirklich zu sagen, wenn das Tier in 10 Jahren krank wird, dann ist die Fütterung schuld. Also das kann man nicht nur bei Insektenfutter. Ja, also es ist wirklich so, dass das, diese Zusammenhänge da manchmal ganz schwer auch herzuleiten sind. Und das betrifft aber jede Fütterungsart. Deswegen, ich bin da gespannt, ob da in Zukunft auch noch mehr Erkenntnisse kommen, ob man mehr Langzeitstudien erhebt, ob man wirklich weiß, wie sich diese andere Proteinzusammensetzung dann auch auf bestimmte Stoffwechselfunktionen und so weiter auswirkt, ob das überhaupt eine Bedeutung hat oder ob ein Hund vollkommen in der Lage ist, sich da anzupassen. Das ist sicherlich ein Thema, was spannend bleibt. Aber aktuell weiß man eben noch relativ wenig. Das ist einfach das, was man dazu im Hinterkopf behalten sollte. Wenn ihr übrigens leichte Schnarchgeräusche im Hintergrund wahrnehmt, das ist der Hund. Also kein Grund zur Besorgnis, aber er findet das Thema offensichtlich nicht ganz so spannend. Betrifft ihn jetzt auch nicht so. Gut, ich würde sagen, wir hören uns bei der nächsten Podcast-Episode wieder. Wenn ihr noch tiefer in das Thema Ernährung einsteigen möchtet, könnt ihr mal gucken, ob noch Plätze frei sind für die Ausbildung zum Ernährungsberater bzw. zur Ernährungsberaterin mit Start Ende September. Und ansonsten bis zum nächsten Mal. Tschüss!